Predige heute Abend über einen Vers aus diesem Psalm 103, den ich auch schon vorgelesen habe. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langmütig und reich an Güte. Ich nehme an, die meisten kennen diesen Psalm, lobe den Herrn, meine Seele, wo ein Mensch seine persönlichen Lebenserfahrungen vergleicht mit dem, was er von Gott gehört hat und sagen kann, es stimmt irgendwie überein. Frage an Sie, wie haben Sie Gott eigentlich im letzten Jahr erlebt? Als gütigen Vater, als fernen Gott, als jemand, der Ihnen ein paar Rätsel oder Nüsse zu knacken aufgab, als ein Freund, als jemand, der Lasten aufgelegt hat, sie aber auch mitgetragen hat, als Tröster. Es gibt so viele Erfahrungsmöglichkeiten Gottes. Der David, der diesen Psalm hier geschrieben und ja wahrscheinlich auch gesungen hat, der hat eigentlich nur von Gottes Gnade gesungen. Alles, was er so schildert, ist Gnade. Und deshalb gipfelt dieser Psalm dann auch in dieser Aussage, er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist uns ein bisschen fremd, weil wir ja lieber mit Erfolg gekrönt würden und Gnade ist ja eigentlich das, was ich nicht leisten kann und Barmherzigkeit auch nicht. Gnade, ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen unter Gnade. Es gibt mehrere Bedeutungen. Im Alten Testament Chesed, Gnade oder Chen, Gnade, bedeutet eigentlich, dass ein Mächtiger sich zu dem Schwachen herunterbeugt und von seiner Seite aus die Verbindung aufbaut, das heißt die Distanz wegnimmt. Gnade, also die Nähe eines Mächtigen zu einem Untergebenen, dem er dann außerdem noch wohl tut, etwas für ihn tut. Wir kennen diese Formulierung, wo ein Jakob einem Esau begegnet ist, nachdem dieser Bruderzwist viele Jahre auf Eis gelegt wurde, und dann sagte, wenn ich nur Gnade in deinen Augen gefunden habe, der Rest ist mir dann schon alles okay. Also diese angenommen werden von einem, der das Sagen hat. Gnade heute bedeutet natürlich auch Freispruch nach einer Verurteilung. Wenn jemand verurteilt ist, kann er begnadigt werden. Und ich nehme an, dass jeder von uns, der Gott ein bisschen kennt, Gott ja auch als Richter begegnet. Der sagt, weißt du, was du da gerade in deinem Leben laufen lässt, ist durchaus nicht im Lot, das passt nicht. Ist nicht so, dass Gott 5 Grade sein lässt, Gott kann auch zählen. Aber wir merken, er weist uns auch auf Schwächen und Fehler hin und trotzdem sagt er, ich schenke dir Gnade. Das heißt, ich verurteile dich nicht, sondern ich vergebe dir. Denken Sie die aktuelle Diskussion, DDR-Amnestie. Kann man nicht endlich diese politischen Größen alle mal vom Eis holen und ihnen eine Amnestie verpassen, meinen manche Leute. Oder da gab es dieses Pol Pot-Regime in Kambodscha. Die haben in ihrer Schreckensherrschaft ungefähr 2 Millionen Leute umgelegt aus dem eigenen Volk. Nachdem nun der Führer gestorben ist, sind seine Mitarbeiter ein bisschen führungslos. Und da sagten noch 2, es tut uns wirklich leid, was da geschehen ist, aber damit könnte es doch irgendwie jetzt erledigt sein. Und da gibt es dann andere Leute, die sagen, Leid tun reicht uns nicht. Wir wollen Gerechtigkeit. Oder nehmen Sie den Pinochet, der in England so seinen Urlaub verbringt, könnte man fast scherzhaft sagen. Ein Mann, der auch so ein paar tausend Leute verschwinden ließ. Und ja, ist er nun begnadigt? Eigentlich ja nicht. Aber dadurch, dass er politische Immunität immer noch genießt oder immer wieder genießt, ist er ja eigentlich doch fast wie begnadigt. Bei Gott ist es nicht so, dass er die Dinge übersieht oder sagt, ich habe keine Lösung dafür, deshalb begnadigen wir mal alle, dann können sie wieder weitermachen. Sondern es gibt keine billige Gnade bei ihm, sondern Gnade und Gericht hängen zusammen. Sie kennen vielleicht diese Aussage, er hat den Schuldschein zerrissen und ans Kreuz geheftet. Das heißt, die Schuldurkunde, wo all ihre Fehler draufstehen und alle meine, diese lange Liste, die wird ja noch viel länger, wenn sie noch länger leben, die hat er genommen und als Jesus starb, schon vor ihrer und meiner Zeit, mit ans Kreuz geheftet und dort Gericht vollzogen über diese Sünde, aber gleichzeitig auch mich davon befreit und sie auch, indem er Vergebung gibt durch Jesus. Wenn Sie an ein Gewitter denken, wenn der Blitz eingeschlagen hat, ist die Spannung draußen, zumindest im Moment. Und der Blitz des Gerichtszornes Gottes hat sozusagen Jesus am Kreuz getroffen. Deshalb ist zwischen Ihnen und Gott die Spannung seines Gerichtes draußen. Stattdessen ist Nähe da, Entspannung, angenommen werden, Freundschaft. Im Neuen Testament heißt das Wort Gnade Charis. Kennen Sie vielleicht Charisma, sagt man ja auch heute. Es gibt sogar eine Automarke, die so genannt, ein Modell so nennt. Ob es die Erwartung erfüllt, weiß ich nicht, aber vielleicht gibt es ja Leute unter uns, die es fahren. Gnade Charis. Und da gibt es ein Schwesterwort, das heißt Chara, das heißt Freude. Und das finde ich ganz interessant, dass Gnade und Freude, Charis und Chara, Geschwister sind vom Wortstamm her. Das heißt, jemand, der Gottes Gnade erfährt, hat auch Freude an Gott. Vielleicht kennen Sie so ein Lied, ich will singen von der Gnade des Herrn. Oder wer Englisch kann, dieses schöne Lied, Amazing Grace, how sweet the sound. Wunderbare Gnade, wie herrlich und süß ist dein Klang. Das ist so eine Lebensmelodie für Menschen, die die Gnade kennen. Natürlich begegnet Gott eben auch als einer, der mit Geduld in unser Leben eingreifen möchte und auch auf Fehler hinweist. Hier ist ja die Rede davon, dass er barmherzig ist. Und jemand, der barmherzig ist, der muss über bestimmte Dinge sich hinwegsetzen, sonst wäre er nicht barmherzig, sonst wäre er nur gerecht. Aber natürlich hat er auch noch lange Geduld mit uns und er möchte uns durchaus auch von Fehlern überführen in seiner Barmherzigkeit, indem er in Liebe irgendwo darauf hinweist und sagt, guck mal, das läuft in deinem Leben gerade schief. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Wenn in meinem Leben längere Zeit was schief läuft, dann habe ich ja meistens gute Argumente dafür, dass das so laufen kann. Aber wenn ich irgendwann bereit werde, zuzugeben, es war falsch, muss ich eigentlich immer sagen, das wusste ich auch am Anfang schon, dass das falsch war. Nur die guten Argumente haben es zugedeckt. Aber dann werde ich wieder frei, wenn ich es bekennen kann und sage, Herr Jesus, es war falsch, vergib mir und verändere das bitte. Und dann kommt diese Gnade und sein Erbarmen wieder neu zum Zug. Dieser David, der den Psalm geschrieben hat, der weiß, dass Gott auch körperlich heilen kann, dass er nicht nur vergibt, sondern auch Gebrechen heilt. Nicht so, dass jede Krankheit wegginge, wenn man gläubig ist, aber dass es da Zusammenhänge gibt, wenn Gott das eine wegnimmt, dass auch anderes weggeht. Ich weiß nicht, wer schon mal so eine Magenschleimhautentzündung irgendwie behandelt hat in seinem Leben und eigentlich wusste, es waren gar nicht die Tabletten oder diese Rollkur, die ich brauchte. Ich brauchte eine Klärung meiner Lebenssituation und dann wäre die Sache auch wieder weggegangen. Oder einen anderen trifft es an seinem Herz oder am Rücken oder an den Nerven oder was auch immer. Wobei man den Satz natürlich jetzt nicht umdrehen kann. Jeder, der am Rücken was hat oder am Herz oder an den Nerven, der hat irgendwo Schuld in seinem Leben. Das wäre sicher sehr schlecht. Das kann Gott einem nur persönlich zeigen und dann wird man es auch bejahen. Dort, wo er neu Raum gewinnt, heißt es hier, dass die Jugend sich erneuert gleich dem Adler. Das heißt, dass neue Kraft da ist im Leben. Und so wie ein Adler, ich habe bisher erst einmal einen Adler fliegen gesehen im Gebirge, ist ja ein riesiger Vogel mit diesen mächtigen Schwingen. Das heißt, es gibt Aufschwung dort, wo Gott heilen und vergeben kann. Und das finde ich schon großartig, wobei jeder von uns das erfahren kann in der Weise, wie er das beansprucht. Es gibt natürlich auch das Gegenteil von Aufschwung, es gibt auch eine bleierne Müdigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Die ist nicht deshalb da, weil man sich so überarbeitet hat, sondern weil irgendwie innen drin man so zwischen den Seilen hängt und irgendwie Dinge nicht ganz geklärt sind. So eine lähmende Müdigkeit, so lustlos zu allem. Und das kann Gott natürlich auch verändern, wenn und wie er das möchte. Hier diese Beschreibung Gottes, er ist barmherzig, er ist gnädig, langmütig, das heißt geduldig und von großer Güte, wird in dem Alten Testament mindestens 5-mal aufgeführt in dieser Reihenfolge. Und zwar immer auf dem Hintergrund, dass der Mensch versagt hat. Auf diesem Hintergrund, dass er versagt hat, taucht immer dann erst die Aussage über die Barmherzigkeit auf. Da gab es diese Leute, die haben das goldene Kalb angebetet, als sie aus Ägypten kamen. Das heißt, einen sichtbaren Gott wollen die Leute ja auch heute haben, was Sichtbares. Und das hatte Gott verboten. Und als dann die Gesetzestafeln erneuert wurden, wurde der Name Gottes ausgerufen. Er ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Huld oder Güte. Das heißt, er hat nicht mit dem Hammer draufgeschlagen, sondern er ist bereit, diese Versager weiterzuführen auf dem Weg, der für sie gut ist. Ich könnte jetzt noch mehr Beispiele dieser Art anführen, will noch zwei anführen. Einmal von dem Propheten Joel, der sagte, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Damals war es ja üblich, wenn man Trauer hatte oder sich traurig stellte über irgendwelche Dinge, dann hat man hier oben ein Stück des Gewandes eingerissen, was dafür schon oft präpariert war, dass man das konnte, als Zeichen, wir beugen uns vor Gott. Und er sagt, das könnt ihr ruhig bleiben lassen, fangt lieber weiter innen an und verändert da euer Leben. Und dann wird Gott Freude daran haben, denn Gott ist barmherzig und gnädig, langmütig und von großer Güte. Er wird euch helfen. Eine Geschichte gefällt mir gar nicht, ich vermute Ihnen auch nicht, wo Gott barmherzig war und es einem Gläubigen nicht gefiel. Der Jona, dieser merkwürdige Prophet, der dieses erste biologische Unterseeboot da benutzte im Mittelmeer und dann an die Küste zurückgespuckt wurde und nach Ninive ging, einer Stadt mit 120.000 Einwohnern, und denen predigte, dass Gott Gericht üben würde, der war hinterher schockiert, dass Gott kein Gericht geübt hat. Er hätte lieber mal die Fetzen fliegen sehen, und er schimpft mit Gott. Gläubige können auch Gott einfach mal unfreundliche Worte sagen, und es ist trotzdem ihr Gott, aber Gott antwortet auch auf seine Weise. Und der Jona begründet es, seinen Unmut, und sagt, ja, ich wusste das ja, du bist ja barmherzig und hast so viel Geduld und so viel Gnade und suchst immer das Gute für die Leute, deshalb wollte ich da ja auch nicht hingehen. Es ist also erstaunlich, dass auch Gläubige manchmal lieber die Fetzen fliegen sehen würden, als dass Menschen wirklich wieder zurechtgebracht werden in ihrem Leben. Ja, was bedeutet Barmherzigkeit? Ich fand es ganz interessant. Ein Freund von uns ist Pastor in Hamburg. Und da gab es so einen Mann, Rocky, der meist tätowierteste Mann Deutschlands, war mal im Guinness Buch der Rekorde, war außerdem Pressesprecher von Udo Lindenberg gewesen. Und so richtig so ein Typ, so mit Lederkleidung und entsprechenden Nieten und was weiß ich, was da alles dazugehört. Und als er dann älter wurde und Krebs bekam, was die Leute aber nicht wussten, da ist er dann angesprochen worden auf der Reeperbahn und eingeladen worden von Christen und zum Glauben gekommen an Jesus. Und er sagte am Anfang, wenn ich früher an so einer Versammlung von Christen vorbeigegangen bin, haben die sicher sofort alle gebetet, die Leute, Herr, lass den ja nicht zu uns kommen. Lass den doch bitte schnell weitergehen, damit er uns nicht stört. Und dann Jahre später haben wahrscheinlich Leute ein bisschen anders gebetet, lass ihn doch nicht nur äußerlich so komisch aussehen, sondern auch innerlich gereinigt werden von dir und Gottes Liebe erfahren. Das heißt, der eine grenzt ab und aus und der andere grenzt ein, wobei ich das jetzt nicht richtend sagen möchte. Ich denke, die Gaben sind auch verschieden. Es gibt jemand, der hat diese Gabe der Barmherzigkeit. Das heißt, der hatte auch für den letzten Trottel, wenn Sie das jetzt nicht zu abwertend verstehen, noch Glauben, dass Gott in seinem Leben Entscheidendes tut, wofür ein anderer keinen Glauben mehr hat. Die Gabe der Barmherzigkeit hat vielleicht so eine Frau gehabt für die Mutter Teresa oder wer sie kannte, die Bertha Isselmann oder dieses Help Center da im hessischen Hinterland, die Drogenabhängige betreuen und psychisch und okkult Verseuchte wieder auf die Beine bringen. Die brauchen diese Barmherzigkeit, sonst würden sie nämlich schon nach ein, zwei Tagen ihre Arbeit einstellen. Auch ein Mann wie Bodelschwing, der einmal sagte, dass es Brüder der Landstraße gäbe und dann auch viele Kranke noch aufgenommen hat und Glauben und Hoffnung für sie hatte, Der sagt immer, für mich gibt es keine Kranken und Gesunden, sondern nur Gerettete und Verlorene. Das heißt, solche, die ein Leben mit Gott führen und von daher ewiges Leben haben, und andere, die das noch nicht führen, also noch verloren sind. Und um die würde ich mich natürlich gerne kümmern. Die Frage, wie kann unser Herz barmherzig werden, das heißt, wie kann es ein Stück weiter werden, ist eine Frage, die wir eigentlich nur mit Gott besprechen können. Barmherzigkeit kann natürlich auch bedeuten, etwas weiterzugeben, auch an Gaben, an Zeit, an Engagement. Und das ist sicher gut, wenn es geschieht. Barmherzigkeit hat überhaupt nichts mit Gutmütigkeit zu tun. Viele Leute sind ja gutmütig, aber nicht barmherzig. Gutmütig bedeutet meistens, dass man irgendwo nachgibt, wo Druck ist. Und denkt, wenn ich jetzt nachgebe, ist der Druck draußen. Also die Situation ist entspannt und damit habe ich doch dem anderen geholfen. Denkst du, meistens hat man eben gar nicht geholfen, weil oft die Grenzen besser wären als das Nachgeben. Barmherzigkeit ist etwas ganz anderes. Da gibt nicht einer nach, sondern er engagiert sich in seinem Herzen für den anderen und wird innerlich warm für ihn und kann ihm vielleicht durchaus auch feste Grenzen setzen, wenn es nötig ist. Ja, Gott ist außerdem geduldig, heißt es hier, er ist langmütig. Sie kennen alle die Wirkung dieser Zahnspangen, wo einer da so ein Drahtverhaut zwischen den Zähnen hat und das ist auf 3 Jahre projektiert, dass die dann am Ende vielleicht irgendwie anders stehen als jetzt. Man sieht die Veränderung überhaupt nicht, man kann sie nicht beobachten, aber am Ende kann man sie trotzdem feststellen, es hat gewirkt. Mit einem ganz langen Atem wurde da etwas zurechtgebracht. Und das finde ich bei Gott wunderbar, wie er an Ihnen und an mir arbeitet, oft über Jahre. Manchmal merken wir das und manchmal merken wir es überhaupt nicht, aber es geschieht trotzdem. Amerikaner sind ja manchmal etwas lustige Leute. Ich traf da mal so einen, der hatte so einen Anstecker, da lauter Buchstaben da. Und ich sagte, was soll das? Und da sagte er ja, das war eine Abkürzung. P, B, W, please be patient with me, also sei bitte geduldig mit mir, Gott hat seine Arbeit an mir noch nicht vollendet. Und von jedem Wort der Anfangsbuchstabe drauf. Und da kam man natürlich ins Gespräch, was bedeutet das, miteinander geduldig sein und wie arbeitet denn Gott an dir oder an Ihnen? Ich weiß nicht, wie Sie das erleben, wie geduldig Gott ist, wie viele Jahre hat er ihr oder mein Geschwätz über ihn ertragen mit all unserer Klugheit, wo wir versuchten, mit schlauen Argumenten Distanz aufzubauen und dachten, wir haben recht. Und ich denke an jemand, den ich sehr mag, der dann hinterher sagte, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das heißt, Gott hat mir einfach eine neue Sicht gegeben, in seiner Geduld mich verändert und ich trenne mich von dem, was ich früher mal behauptet habe. Oder nehmen Sie einen Teenager, der mit 15, 16 Jahren begeistert ist von Jesus, der die Bibel liest, der Verse auswendig lernt, der sich engagiert. Und dann flaut sein Engagement ab, der Glaube verblasst und irgendwann später dann baut er eine Partnerschaft auf mit jemandem, der natürlich auch keinen Glauben hat. Und in einer Ehe plötzlich entdeckt er, wie machen wir es denn jetzt mit oder ohne Gott? So ideal ist es ja doch nicht gelaufen, wie ich dachte. Und dann fängt er wieder an, mit Gott zu leben. Aber vielleicht waren inzwischen 10 Jahre Pause, 15 Jahre Pause, 20 Jahre Pause. Und so lange hatte Gott Geduld mit ihm oder mit ihr und wartete, bis der wieder auftaucht und sagt, hier bin ich wieder und ich möchte weitermachen. Gott hat ganz viel Geduld. Denken Sie an sein Volk Israel, was ja auch in diesem Jahr viele Schlagzeilen gemacht hat und im nächsten Jahr sicher noch viele machen wird. Er hat da nicht nur Jahrzehnte Geduld, er hat auch nicht nur Jahrhunderte Geduld, er hat Jahrtausende Geduld. Aber in meiner Bibel steht und in Ihrer auch, dass er mit diesem Volk zum Ziel kommen wird. Das heißt, in diesem Volk werden alle, die dann noch leben, einmal ihn erkennen, was ja heute nicht der Fall ist. Und dahin arbeitet Gott und hat einen ganz langen Atem. Er ist reich an Güte. Güte bedeutet, dass jemand auf das Gute bedacht ist für einen anderen. Wir haben oft gute Ratschläge, aber ob wir immer auf das Gute bedacht sind, ist eine andere Frage. Es gibt diesen schönen Vers, den Sie kennen, den mir mein Pfarrer mal als Konfirmationsspruch mit auf den Weg gab, Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. wörtlich übersetzt zum Guten mitwirken. Alle Dinge, es heißt auch Schwierigkeiten, auch eigenes Versagen, ja, vielleicht auch Auseinandersetzungen, aber der ist einer, der in Geduld weiterwirkt. Ja, was kann ich lernen aus eigenen Fehlern? Einmal Demut, vielleicht Gehorsam, falls sich die Situation wiederholen würde. Manchmal eine größere Wachsamkeit. Und Gottes Gnade ist immer das, was über allem schwebt. Der David sagt hier, so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Nicht so weit weg, sondern so umfassend, so überspannend über unserem Leben. Deshalb noch ein paar Hinweise auf diese Gnade. Im Johannesevangelium steht, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Ich denke, zu der Gnade kann ein guter Beruf gehören, kann ein passender Partner gehören, kann aber auch die Bewältigung vielleicht der eigenen Lage als Single gehören. Zu der Gnade gehören mit Sicherheit ganz viele Gebetserhörungen, indem wir sozusagen die Gnade abrufen. Wobei Gebetserhörung heißt nicht Gebetserzwingen, sondern auch herausbekommen, in welche Richtung kann ich denn weiterbeten, damit Gott mich wirklich erhören kann. Zu der Gnade gehört Einsatzbereitschaft dazu. Und Gott bereitet ja manchmal Leute humorvoll vor auf irgendeine Aufgabe. Ich denke an einen jungen Mann, den ich nicht kennenlernte, aber sein Auftraggeber, Schloss Klaus in Österreich, so ein Zentrum wie die Klostermühle, hat eine alte Burg wieder aufgebaut in Etappen. Und nach der ersten Etappe war erstmal eine Pause und dann haben sie wieder weitergemacht. Und da brauchte der Leiter einen Maurer, der sehr gut verputzen konnte auch. Und da fiel ihm nur einer ein, aus Bremen, und den schrieb er dann an. Aber er wusste, der hatte gesagt, ich komme nicht wieder. Ich mag euch und ich freue mich und hoffe, dass Gott euch segnet. Aber es war einfach viel zu schwer, was ich hier machen musste. Und herausfordernd, ich komme nicht mehr. Gut, er schrieb ihm dann doch einen Brief, ob er doch kommen könnte, ihm fiele kein anderer ein. Und vielleicht könnte Gott ihn ja bereit machen, zu kommen. Ein ganz normaler, gläubiger, junger Mann. Der besuchte am Nachbarort eine Woche lang so eine Evangelisation, jeden Abend eine gute Verkündigung, die ihm viel Spaß machte. Und manchmal war es so ganz persönlich und der Sprecher fragte, glaubst du, dass Gott dich führt zu jedem? Und er nickte so innerlich. Glaubst du, dass er es gut mit dir meint? Und er nickte wieder. Am nächsten Abend fragte er dann so auch, glaubst du, dass Gott dich vielleicht auch in Aufgaben stellen könnte, die dir nicht gefallen? Und da nickte er nicht, weil ihm da sofort Schloss Klaus einfiel. Aber wenn man bei Gott nicht nickt, gibt Gott ja nicht auf, sondern er bohrt weiter an einer Aufgabe. Und bis zum Ende des Abends war er so weit, dass er nickte. Und am nächsten Morgen lag der Brief in seinem Kasten, ob er nicht dorthin kommen könnte. Das heißt, Gott hatte in Liebe ihn vorbereitet für eine Aufgabe, die er dann ein paar Wochen lang tat. Wozu er sie vorbereitet hat, weiß ich nicht im Einzelnen. Bei manchen merkt man das, bei anderen ist es einfach im Werden. Jeder Christ ist in Gottes Augen ein Mitarbeiter in seinem Reich. Er ist begnadet mit guten Gaben, materiellen Gaben, inneren Begabungen. Und wenn Gott ihm eine Zielsetzung schenkt, dann wird er ihn auch zum Segen für andere einsetzen. Ja, Gottes Wege sind verschieden. Der David hier besingt, wenn Sie das in aller Stille vielleicht nochmal nachlesen, in Psalm 103, er besingt die Größe Gottes, sagt, das Tollste ist seine Gnade, die wirkt aber auch, indem sie Sünde vergibt, indem sie mich geheilt hat, indem sie mir neuen Schwung gab wie ein Adler, indem sie mich weiterführt, indem sie meine Vergänglichkeit sogar überwindet, indem ich weiß, es gibt eine ewige Beziehung zu Gott, die dort, wo Gnade ist, nicht mehr abreißt. Meine Einstiegsfrage war, wie haben Sie Gott erlebt im letzten Jahr? Und die würde ich gerne auch als Ausstiegsfrage wieder mit auf den Heimweg geben. Einfach mal drüber nachzudenken, wie habe ich eigentlich Gott im letzten Jahr erlebt und wie könnte ich das ausdrücken? Hab Dank, Herr Jesus, für diesen schönen Psalm, den der David geschrieben hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Hab Dank für alle Liebe, allen Glauben und auch Zuversicht, die der Ausdruck finden, auch Lob Gottes. Und hab herzlichen Dank, dass du uns persönlich begegnest und auch dich selbst anvertraust. Amen.